Egal. Aber der Wechsel, jetzt wollen wir natürlich nicht gleich Prozentrechnung aufmachen, 33, 33, 33. Aber wie gesagt, ich gebe dir zu 100% recht, Entspannung gehört dazu.
Ich sag
Müsste
mal,
ich halt öfter mal machen.
was vielleicht ein bisschen untergegangen ist. Gut ist, wenn du, also das Beste ist, wenn du hin und her schalten kannst zwischen den drei Typologien, aber du musst auch wissen, wann.
Ja.
Das ist der Punkt. Ja. Wann steigst du vom Planer aus und wirst zum Dümpler? Ja, oder wann wirst du vom Dümpler zum Surfer? Und du erkennst auf einmal die Welle und marschierst los. So,
Braucht es noch
das ist
irgendwann
eben
so
auch
einen,
wichtig.
braucht's noch einen vierten Typ, so einen fleißigen Umsetzer oder so? Weil ich meine, das eine, der Planer, das ist ja auch, wenn du nur planst,
Ah, das ist der
weil.
Umsetzer.
Okay, weil den brauchen wir ja
Der.
auch, weil wenn du nur planst oder nur auf die Welle wartest, ja auch Knete, wenn du nie zum Strand gehst, ja? Also.
Ja, klar, natürlich.
Karl, das Interessante ist, was der Andreas gerade versucht. Andreas ist ja Spezialist für Disc. Ja, und
Nein, das
versucht
war nicht das
gerade
Thema.
den.
Das
Ja, aber du,
Thema.
nee, aber du versuchst den vierten Typ jetzt zu finden,
Nein, ich habe mir
damit du
die Frage
das.
gestellt, wenn einer nur plant und der andere rumdümpelt und der nächste wartet auf eine Welle, die kommt, aber
Ja.
wenn der am falschen Strand ist, wo der Wind nie von der Richtung kommt, oder wenn der gar nicht am Strand ist, oder keine Ahnung, also irgendwer muss doch mal dann zwischen planen und irgendwie die Welle reiten, das Leben genießen, muss ja auch irgendwo ein Stück weit
Ich meine,
Umsetzung kommen.
das ist ja eine Metapher, das geht ja ineinander über. Ja,
Was
du
ich
musst ja, du.
versucht habe. Entschuldige, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Ja, ich sag, du musst ja immer die Eigenschaften, die sind ja nicht komplett separiert, sondern wenn du die Zustände wechselst, das ist, wie gesagt, eine
Ja.
Metapher, da musst du ja auch die anderen in dir drin haben, um das machen zu können.
Was ich gerade versucht habe, ich habe ja versucht, mit der Metapher zu spielen, dass der Andreas gerade Surfer ist und diese Analogien aufnimmt, um das in sein Programm reinzukriegen.
Ah,
Ja,
okay.
das wollte ich damit sagen.
Ja, soweit war
Bevor er
ich noch gar
sofort
nicht.
entrüstet war, ja.
Ich mag noch mal kurz was zurückkommen, weil du hast gesagt, auch in den Lebensphasen ist es natürlich einfacher, den Wechsel zu machen, je weniger Ballast du hast. Klingt
Richtig.
negativ. Du hast es besser formuliert, je mehr Freiheitsgrade du hast. Das klingt auch viel besser. Jetzt habe ich natürlich
Genau.
an mich gedacht, ja, meinen Werdegang. Und ich glaube, da kommt es dann auch wieder darauf an, wen hast du als Partnerin oder als Partner zum Beispiel zu Hause. Ich habe ja den kompletten Wechsel durchgemacht. Also ich war in dieser Angestelltenrolle. Ich habe gutes, richtig gutes Geld verdient. Viel zu viel vielleicht auch, keine Ahnung. Aber auch viel geleistet dafür. Und im Prinzip, wir sind mit, ich habe mit drei Kindern, zwei Hauskrediten, eins war, wie gesagt, vermietet, aber noch eine Abzahlung. Mit über 200.000 Euro Jahresgehalt quasi den Cut hingelegt und sagte, ich muss hier raus, ich muss wechseln. Ich hatte es halt eben nicht ausreichend erfüllt. Ich hätte dieses Pensum vielleicht auch nicht weitermachen können auf Dauer, vielleicht, weiß ich jetzt nicht, es ist jetzt einfach zu sagen. Aber ich hatte auf der anderen Seite natürlich auch mit meiner Frau Annie natürlich jemanden, die das zugelassen hat und auch nicht jetzt irgendwie mehr reingeredet hat und sagt, oh, das Geld oder wie soll man denn morgen, sondern die hat sich halt darauf, hat mir immer das Gefühl gegeben zu sagen, hey, du hast deine Fähigkeiten, du hast bis jetzt immer irgendeinen Weg gefunden, das wird schon diesmal auch gut gehen. Ja, und das ist natürlich auch ein Luxus, den ich da hatte, ja, oder habe,
Das
nach
ist
wie
ein
vor zumindest.
Luxus.
Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Es ist ein Luxus, dass deine Frau dich in deinen Vorhaben unterstützt hat.
Ja, es ist, glaube ich, leider nicht bei jedem
Luxus.
so.
Ja, das stimmt natürlich schon. Klar, sicherlich. Ja, aber es ist natürlich auch so, der Satz hinter jedem erfolgreichen Mann steckt eine starke Frau. Das ist ja auch so ein Stichwort, das heißt, dass das am besten natürlich, dass du es nie alleine schaffst, sondern dass du immer einen Partner dafür brauchst, wenn du, ich sag mal, deine persönlichen Lebensziele verwirklichen möchtest. So,
Ja.
und das geht auch gar nicht ohne deine Partnerin. Das funktioniert nicht. Denn letztlich muss es ja so sein, dass beide glücklich sind und beide auch am gleichen Strang ziehen. Das ist letztlich im ganzen Beziehungsleben so, auch mit den Kindern. Ja, wenn du da nicht am gleichen Strang ziehst, das merken die sofort. Und da fliegt das ganze Ding auseinander. Ja, dann gehen sie zu Papa oder zur Mama, je nachdem, was sie wollen. Und letztlich ist es auch so mit deinem Leben oder wenn du eine Lebensvision hast und du hast eine Partnerin, das funktioniert nur, wenn die dich unterstützt auch und wenn die es auch so sieht.
Ja, weil ich meine, es geht ja dann auch dort wieder, der Neustart geht ja nicht linear nach oben, dann gibt es Rückschläge, dann gibt es mal Auf und Abs, dann musst du wieder mehr arbeiten, musst neue Wege suchen, neue musst du wieder zurückwechseln zum Planer halt, dann musst du mal wieder Dinge verändern oder zum Analytiker und musst dann natürlich wieder die nächste Welle erstmal rauspaddeln, dass du wieder mal Welle mitnehmen kannst.
Aber weißt du, was dann schön ist, wenn du jemanden hast, mit dem du dich austauschen kannst?
Ja.
Das ist es. Und das geht ja nur, wenn ihr letztlich beide am gleichen Strang zieht. Dann kann man sich ja konstruktiv austauschen. Oder wenn du mal down bist, dann wirst du wieder aufgepäppelt und so weiter. Und deshalb ist das eben auch so wichtig, wenn du was ganz Besonderes vorhast, dass du da auch jemanden, auch eine Partnerin oder umgekehrt einen Partner hast, der dich dabei begleitet.
Ja, das Glück habe ich. Also ich tue auch viel dafür, dass es mir nicht wegläuft, hoffentlich. Ja, aber es ist auch wichtig, weil wieder eben diesen Sparringspartner zu Hause zu haben, mit dem man halt offen über alles reden kann, ist schon wichtig.
Ja.
Und auch dann, ich sag mal, auch sich ja gegenseitig zu unterstützen, weil klar, ich bin bei uns der Unternehmer, der viel nach draußen sichtbar ist und natürlich auch die Trainingsarbeit leistet. Und das heißt natürlich dann für sie halt auch wieder, wenn ich unterwegs bin, natürlich auch 100% Komplettversorgung Familie zu gewährleisten. Ja. Und ohne mir dann ein schlechtes Gewissen einzureden, wenn ich dann wieder nach Hause komme, sozusagen.
Ja. Ich meine, das ist in der heutigen Zeit natürlich auch viel schwieriger geworden als früher. Früher blieb die Frau zu Hause, der Mann arbeitete. Die Frau machte die Care-Arbeit, wie es heute so schön heißt. Und der Mann verdiente das Geld. Da waren letztlich die Rollen getrennt. Und heute ist es eben so, dass die Frauen haben eine Top-Ausbildung, genauso wie die Männer, haben natürlich auch den berechtigten Anspruch, genauso zu arbeiten wie die Männer. Nur wenn dann noch Kinder da sind, dann wird es eben schwierig. Und wenn man dann noch nicht am gemeinsamen Strang zieht oder wenn einer jetzt noch ganz was anderes machen möchte und man zieht dann nicht am gemeinsamen Strang, dann wird es richtig kompliziert. Aber so ist es halt in der heutigen Zeit.
Ja, und auch da sind die Wechsel gefühlt viel schneller mittlerweile, was das den privaten Partner betrifft, so wie die Jobwechsel ja auch viel schneller geworden sind. Sicherlich meines Erachtens auch nicht unbedingt ein guter Trend.
Ja, aber die Glaubenssätze haben sich halt verändert über die letzten Jahrzehnte.
Ja, das ist, da wollte ich auch nochmal drauf zurückkommen, auf das Thema Glaubenssätze. Ich finde das ja total spannend, je mehr ich mich damit selber beschäftige und mich versuche selber mehr frei zu schwimmen von meinen Glaubenssätzen, die mir mit auf den Weg gegeben worden sind, desto mehr stelle ich mir die Frage, welchen Schaden richte ich eigentlich bei meinen Kindern an? Ja? Also welche Glaubenssätze gebe ich bewusst oder unbewusst weiter und was haben die für eine Bürde? Aber keine Ahnung.
Ja, und wie gehst du mit dem Thema um?
Ich versuche darauf zu achten, dass ich halt nicht irgendwie so typische Formulierungen einfach so weitergebe, aber vielleicht fallen mir die dann besonders auf oder vermeide ich die ich bekommen habe, weil ich von denen ein bisschen gelöst habe. Ja. Aber vielleicht gebe ich dann auf der anderen Seite eine andere Richtung welcher mit, weil ich da irgendwie gerade bei mir gegensteuere, keine Ahnung, gebe dann da unbewusst was mit.
Okay. Aber das Erste ist ja mal gut, dass du dir überhaupt Gedanken darüber machst, was du deinen Kindern mitgibst. Und heute ist es ja so, ich sage hier, meine Kinder, die lesen dann Bücher bezüglich Kindererziehung, wollen alles richtig machen und so weiter. Und in meiner Zeit, als wir unsere Kinder großgezogen haben, da haben wir das, wie man intuitiv so schön sagt, nach bestem Wissen und Gewissen gemacht. Aber letztlich waren es die eigenen Werte, die du für gut befunden hast. Die hast du den Kindern mitgegeben.
Ja.
So, und wenn du Werte für dich selber für gut und richtig empfindest und die weitergibst, dann kannst du erstmal keinen Vorwurf machen. Es kann ja sein, dass sich das Umfeld letztlich ändert oder dass die Kinder andere Interessen bekommen, aber von dem, was du überzeugt bist, was dir bei deinem Leben geholfen hat, wenn du das weitergibst, das ist ja erstmal eine gute Leitlinie, wo du dir auch später sagen kannst, ich hab's so gut gemacht, wie es ging. Und das ist ja häufig auch so, wenn viele junge Leute hadern mit ihren Eltern. Ach, hätte ich dies und das und so weiter. Man muss sich immer vor Augen halten, die Eltern haben es so gut gemacht, wie es ihnen möglich war. Das ist so. Da war nie eine böse Absicht dahinter. Die Eltern haben uns so gut erzogen, wie es möglich war. Meine Eltern waren Kriegsgeneration. Meine Eltern waren 1925 geboren. So, die hatten natürlich ganz andere Erziehungsvorstellungen als heute. Ja, aber sie haben es so gut gemacht, wie es ihnen möglich war. Und ja, letztlich haben sie mich auch in die Welt gesetzt. Und deshalb, allein deshalb bin ich meinen Eltern schon dankbar.
Und also ich gehe da
nach einer Ergänzung. Und das Verhältnis zu deinen Eltern, das charakterisiert dich selbst. Wenn du ein schlechtes Verhältnis zu deinen Eltern hast, das ist immer irgendwie in deinem Inneren und ja, beeinflusst dich irgendwie immer negativ. Aber wenn du ein gutes Verhältnis zu deinen Eltern hast, das ist Stabilität.
Vielen Dank.
Eine Faustformel noch dazu, wenn du es von mir hören willst, Andreas. Also ja? Ich werde immer erst nervös, muss ich ganz ehrlich sagen, weil du siehst ja auch andere Eltern, ne, bei Elternabenden oder Kindergeburtstagen oder irgendwelchen Dingen, wo du dann merkst, den Eltern ist es im Prinzip rotzegal, was ihre Kinder machen. Denen ist es völlig egal. Die lassen die Kinder einfach laufen, ohne irgendwelche Werte weiterzugeben. Okay. Und solange dir das noch auffällt, ist es eigentlich okay, weil dann weißt du, okay, ich habe eine wertvolle Erziehung. Ja. Wenn du irgendwann merkst, es stört dich nicht mehr, dann. Aber also das kann ich nur sagen, ich kenne ja deine drei Kinder und da kann man dir und Anni wirklich nur ein großes Kompliment machen. Besser geht das eigentlich nicht.
Ja. Bei mir ist es auch so, ich habe meinen Kindern ja viel meiner Werte mitgegeben. Ja. Das ist Leistungsorientierung, das ist Slice, das ist Lernen und Zuverlässigkeit. Und die haben alle Top-Jobs.
Ja.
Beide Kinder promoviert. Der dritte ist Gymnasiallehrer, meine Tochter ist Ärztin. Der andere ist auch bei BMW in der Entwicklung. Und ja, so ist es halt.
Ja, nee, das ist ein total spannendes Thema. Also wie gesagt, wir hatten jetzt gerade zum Beispiel, jetzt sind ja gerade Zeugnisse gewesen und jetzt gibt es die, meine Große, die hatte dann noch so eine Musikprüfung im Sinne von, spielt Klarinette. Was ich total geil war, fand, die hat sich halt selbst einen Lehrplan aufgestellt, während sie was wie oft zu üben hat, über ein paar Wochen und hat das Ding halt auch durchgezogen. Und als ich dann unterwegs war, hat sie mir ein Foto geschickt, ich habe bestanden und dann habe ich ja halt erstmal in erster Linie dazu gratuliert, dass sie diesen Plan sich aufgestellt hat und dass sie die Fähigkeit besessen hat, sich selber auch an diesen Plan zu halten und wenn ein Tag was dazwischen gekommen ist, den nächsten Tag das aufzuholen. Und da mussten wir gar nichts in Anführungsstrichen reinreden oder einen Druck ausüben, sondern das hat sie für sich gemacht. Und das finde ich total geil. Da war ich mit 13 nicht so weit. Hä? Ich weiß nicht, ob ich mit 30 schon so weit war. Oder nein, mit 30 vielleicht schon, aber nicht mit 13 definitiv. Also meine Schule und ich.
Ich glaube, viele Eltern sind gar nicht bewusst, wie sie als Vorbilder wirken. Was Kinder abgucken. Ja, und ich hab jetzt 2-jährigen Enkel, was der alles schon abguckt und nachahmt, das sind sich viele gar nicht bewusst. Und offensichtlich hast du deiner Tochter dann auch ja, bewusst oder unbewusst etwas weitergegeben, was sie dazu befähigte, selbstständig auch zu arbeiten.
Ja. Nee, da war ich sehr stolz drauf. Also muss ich echt sagen. Ja. Also weniger auf die Note oder den Abschluss, das war gar nicht so wichtig.
Ja. Ja. Auf den halt Antrieb wirklich, warst du stolz.
Naja, diese Selbstführung ist ja etwas, was ich gefühlt, was man ja der Generation Gen Z ja immer vorwirft. Finde die Pauschalisierung gefährlich, aber dass man sagt, die heutigen Menschen können sich nicht mehr selber führen oder selber Ziele setzen und die dann auch erreichen. Deswegen, darauf fand ich total stolz, ja.
Weiß nicht, ob man so pauschal sagen kann.
Nee, gar nicht, auf gar keinen Fall pauschal, mal, bitte.
Jetzt kommen wir wieder in unsicheres Terrain.
Gen Z ist natürlich ein Thema für sich, was man auch sehr viel liest. Und viele zweifeln es an. Viele sagen ja, diese ganze Generationenforschung, das bringt gar nichts. Jede Generation ist anders. Ich sage immer, es ist schon wichtig, ich sag mal gesellschaftlich. Letztlich müssen ja auch Unternehmen oder Politiker wissen, welche Maßnahmen sie entwickeln, um die Menschen zu führen. So, und da gibt es natürlich schon auch gewisse Gemeinsamkeiten bezüglich dieser Generation, Gen Z, X, Y oder auch die Boomer, die man schon ableiten kann, die Marktforschung ableitet und mit denen man dann auch arbeiten kann. Ja, zum Beispiel ganz Führungsleitbilder. Die sind ja auch abhängig letztlich von den zu Führenden. Ja, und ich erinnere mich damals bei Audi, da gab es ja immer die Management-Meetings und ein Thema des Management-Meetings war, die Gen Y damals, wie die zu führen ist. Und da gibt's natürlich, und deshalb denke ich mal, sind schon auch diese Cluster, Clusterbildungen sinnvoll, denn auch die ganzen Führungskräfte müssen sich jetzt umstellen auf Gen Z, die eben sehr feedback-orientiert sind, die sehr selbstständig auf der anderen Seite auch arbeiten wollen. Und
schnell wechseln, wenn sie zu sehr belastet werden.
Genau, schnell wechseln, die aber auch sehr viel Geld verdienen wollen und die eben auch sehr viel Wert auf Sinn legen. So, und wenn du diese Cluster mal rausarbeitest, dann weißt du ja erst als Führungskraft, worauf du dich einstellen kannst. Und so sind ja auch das Führungsentwicklungsprogramm aufgebaut, dich mit diesen Menschen zu beschäftigen, damit du auch eine wirksame Führung hinbekommst, als Älterer eben.
Ja, wir haben dieses Thema ja tatsächlich ganz besonders in den letzten Episoden des Öfteren, ja, und ich habe mich dann mal gefragt, woran liegt es eigentlich, dass ich damit so ein großes Problem habe mit dieser Generation? Und ich glaube, ich bin ganz einfach nicht flexibel genug zu verstehen, dass sich auch diese Führungskultur verändert, genau wie die Glaubenssätze auch, ja, über die wir jetzt in der letzten Dreiviertelstunde gesprochen haben, ja. Und ich glaube, dass mir eigentlich wahrscheinlich die geistige Flexibilität dafür fehlt. Ich bin halt aufgewachsen mit dieser Leitkultur. Deutschland ist die Industrienation Nummer 1 und wir sind die Besten und die Stärksten und made in Germany und alles. Ja, das gibt's heute eben nicht mehr. Und ich glaube, die Generation Z, die will das auch gar nicht. Und ich glaube, so jemand wie ich, der muss damit halt einfach klarkommen, dass sich da was verändert. Jetzt mal so ganz wild in den Raum gestellt.
kann ich natürlich nachvollziehen. Gerade meiner Generation, den Boomern, wird ja vorgeworfen, sie beanspruchen, ich sag mal, den Aufbau unseres Landes für sich. Ja. Ja, die ganze wirtschaftliche Entwicklung und so weiter. Und alles, was nach den Boomern kam, war nichts mehr. Ich überzeichne jetzt mal. Was ich damit sagen will, ist, man geht natürlich schon auch immer von seinen eigenen Maßstäben aus, aber und Bewertungsmaßstäben. Aber man muss natürlich auch sehen, dass sich das ganze Umfeld entsprechend geändert hat. Ich sage mal, heute die ganzen Informationen, die zugänglich sind über Chancen, Möglichkeiten, was du alles machen kannst im Leben, die beeinflussen dich da. Und ich versuche das auch immer ein bisschen mit Humor zu nehmen. Ich lese ja auch oft, ich sag mal, wie die Boomer, hey Boomer, ein bisschen verächtlich von den jungen Leuten dargestellt werden. Und ich versuche es mit Humor zu nehmen und denke mal, jede Generation, bei uns gab es früher auch die 68er-Generation, ja, und Bader-Meinhof und alles Mögliche. Das war genauso schlimm wie heute. Ja. Und ich glaube, man muss immer so ein bisschen relativieren auch. Und jede neue Generation ist anders und da gibt es eben diese Jahressprünge. Und gut, Flexibilität hast du angesprochen. Das fängt ja damit an, ich sag mal, zu versuchen zu verstehen, warum die so sind.
Ja, ist ja zu reflektieren.
Genau, da ist ja nichts Schlimmes hinter oder Schlechtes hinter, sondern die sind ja auch wieder das Produkt ihrer Erziehung. Die sind ja nicht schuld, sondern letztlich die Eltern, die sie erzogen haben in der Richtung.
Und das Umfeld auch mit von außen.
Und Social Media und so. Und das ist weder gut oder schlecht. Ich denke mal, das ist einfach die Evolution hier unserer Entwicklung und unserer Gesellschaft.
Das ist, wir hatten nur kurz zum Hintergrund auch noch für dich, Karl. Vor 3 Episoden hatten wir die Michaela Ensinger ja da und die war lange Zeit bei Porsche, 13 Jahre im Top-Management unterwegs. Also die Automobilindustrie, zumindest in der Vergangenheit, gibt sich hier die Klinke in der Hand.
Sehr stark vertreten hier, ja.
Ist sie mit dem Fritz Ensinger verwandt? Der große Porsche.
Würde ich jetzt einfach mal pauschal sagen, wahrscheinlich nein, sonst würde ich es vielleicht wissen, aber ich würde jetzt mal sagen, eher nicht. Aber vielleicht weiß ich das auch nicht, muss ich mal recherchieren. Ja. Und da war auch das Thema Gen Z gerade ein großes Thema. Aber gerade ja, jetzt war ja auch gerade bei der Automobilindustrie, ich meine, auch hier verändert sich natürlich das Thema in Deutschland, Christian hat ja gesagt, in das große Industrienation, wir sind... Ja. Geht vorwärts. Ich glaube, unsere Automobilindustrie hat auch gerade einen riesen Transformationsprozess. Ja. Okay. Ist es ein Transformationsprozess. Im schlechtesten Fall ist es der Lebensendeszyklus, aber ich glaube immer noch an den Transformationsprozess.
sehe ich jetzt nicht so, aber Transformation ist sicher richtig. Ja. Durch die ganze Technologie und eben alles, was dazugehört, die andere Organisation und letztlich auch die anderen Menschen, die entwickeln. Und jetzt sind wir wieder bei den Generationen. Und gerade Porsche hat sich ja auch Berater ins Haus geholt, um Gen Z besser kennenzulernen und mit ihnen zu arbeiten. Und du hast ja auch keine andere Chance mehr. Ja, denn das sind die jungen Leute, das sind die Arbeitskräfte der Zukunft. Und wenn du mit denen nicht arbeiten kannst, dann wird es nichts.
Das ist ja die große Sorge, dass es halt mit denen dann nichts wird. Aber gut, das werden wir dann, das werden wir dann halt sehen. Ja. Ja. Kann ja sein, dass es nicht reicht nochmal für die nächsten Transformationen. Aber nein, ich bin auch auf jeden Fall kein Freund davon, dass wir sagen, alle sind wieder gleich. Es gibt sicherlich gewisse Tendenzen. Und ich habe es ja auch schon mal gesagt, ich habe es ja mal auf LinkedIn auch mal meinen Spaß erlaubt, weil da wieder jemand über Gen Z geketzt hat, also ketzerisch geschrieben hat. Da habe ich gesagt, ja, alles über einen Kamm zu kehren, ist für mich auch nicht richtig. Ich sehe da meinen Neffen, ja, der wird jetzt 18 und was der alles auch reißt. Das ist Gegenteil von faul. Okay. Und dann habe ich mal so Sprüche rausgesucht, so von wegen, hey, die heutige Generation, die taugt alles nichts, alles nur faul und komische Leute und alalala. Und diese Sprüche, die sind teilweise von 300 vor Christus, 300 nach Christus, 1000, was auch immer. Ja, also ich glaube, das ist nur ein Wiederholungsmuster. Du hast es gesagt, wir gehen von unseren Maßstäben aus und manchmal ist es vielleicht auch so, dieses Thema passt nicht zu unserer Erziehung und zu unserer Wertewelt. Und auf der anderen Seite ist es vielleicht auch manchmal der Neidgedanke und sagt, oh ja, hätte ich doch auch mal so, vielleicht hätte ich mal die Leichtigkeit besessen, das so oder so zu handhaben. Ich glaube, das ist auch so ein zweischneidiger Blick. Ja.
Da kann ich noch eine kleine Geschichte zu erzählen. Ich habe ja auch mal so ein bisschen provokativ, ich schreibe ja auch auf LinkedIn öfter und habe ja auch so ein bisschen provokativ geschrieben, wo sind die heute 18 bis 26 hier, die leistungsorientiert sind, die zuverlässig sind, die was bewegen sollen, die aktiv und so weiter. Also ein bisschen provokativ die Gen Z ein bisschen hervorgehoben. Und da bekam ich aber wirklich auch von einem jungen Mann, der selbst Gen Z war, der schrieb mir, es gibt sie schon, diese leistungsorientierten Gen Z, sagt er beim Studium, aber die arbeiten und die sind nicht so laut wie die anderen. Und das fand ich schon bezeichnend. Sag mal, wenn du heute in Instagram bist oder TikTok, da sind ja, ich sag mal, da siehst du ja sehr viele Vertreterinnen und Vertreter von Gen Z, die eben auch dieses Lebensgefühl nach außen bringen, eben über ihre ganzen Videos und so weiter. Das heißt, das wird natürlich nach außen gebracht, aber die, die nicht so denken, das fand ich so witzig, die arbeiten, ja. Die sind nicht so laut. Und da gibt es genug auch, die anders sind, denke ich mal.
Ja. Ich würde mal wieder kurz von Gen Z weg nochmal gehen wollen. Jetzt wollen wir mal so in die Mitte des Lebens zurückkommen, so 30, 40, 50 hat es Christian ja vorhin schon genannt. Eben, wir hatten das Thema Lebensphasenwechsel, wo wir dann sagen, Stichwort familiäre Geschichten, die sich verändern. Wie gesagt, manch einer geht in die Selbstständigkeit, weil er sagt, auch beruflich will ich mich verändern. Aber auch halt natürlich, ich glaube, auch in der Selbstständigkeit gibt es ja gewisse Phasen. Also am Anfang eben, du musst erstmal das Hamsterrad andrehen auch wieder, dann musst du schneller drehen. Ja. Und auch dann irgendwann hast du vielleicht mal die Zeit, wenn du wieder den nächsten Schleudergang erlebt hast, dass du dir da auch die Frage stellst, wie will ich eigentlich die Selbstständigkeit weiterentwickeln? Haben wir da noch so ein bisschen den beruflichen Blick auf den, wo wir noch ein bisschen eingehen können, wo du sagst, da noch wieder ein paar Tipps oder so für unsere Hörer und Zuschauer? Okay.
Jetzt verstehe ich nicht genau, was du meinst.
Naja, also wir haben ja Lebensphasen.
Ja, genau.
Also du hast ja Lebensphasen, die sich verändern, zum Beispiel, weil Kinder ins Leben kommen oder weil Kinder das Haus verlassen und auf einmal hast du ja ganz viel Freiheit. Aber auch, ich sag mal, es gibt ja auch Lebensphasen, Anführungsstrichen, in deiner zum Beispiel selbstgeschaffenen Selbstständigkeit, wo du ja vielleicht erstmal bei Null anfangen musst.
Ja.
Dann musst du ja was aufbauen, dann hast du vielleicht eine gewisse Flughöhe erreicht, dafür stellst du dir fest, jetzt arbeite ich zu viel, aber das Geld reicht wenigstens, also da verändern sich ja auch die Dinge. Und die Frage ist ja immer so, wie finde ich für mich das richtige Maß, wo ich mich wohlfühle, also wo ich dann eben nicht nur arbeite, hat man ja vorhin auch, wie schaffe ich es, welche Fragen darf ich mir stellen, um für mich zu sagen, bin ich noch auf dem Weg unterwegs, auf dem ich eigentlich einschlagen wollte, weil die Selbstständigkeit verbinden ja viele damit, jetzt mache ich das Leben so, wie ich will, ich bin mein eigener Chef, Ich meine, es gibt immer noch Kunden, die du brauchst, ja. Und jetzt kann ich mein Leben, meinen Arbeitsalltag so gestalten, wie ich will. Und ehrlich gesagt, daran scheitern ja auch die meisten, weil ihnen keiner mehr sagt, was sie zu tun haben. Aber das ist nochmal ein anderes Thema vielleicht, ja.
Ich glaube, ich verstehe, was du meinst. Ich sag mal, das Thema Selbstständigkeit, das lebt ja von deiner eigenen Energie und von deiner Motivation. Es gibt ja kaum selbstständige Jobs, die jetzt von selbst laufen. Sondern du musst ja immer aktiv sein und immer neue Ideen haben, ich sag mal, um dein Geschäftsmodell am Laufen zu halten. Und wenn du jetzt länger dabei bist schon, dann musst du trotzdem immer wieder überlegen, wie mache ich etwas neu? Was kann ich neu? Was kann ich anders machen? Das ist erstmal, tut es natürlich deinem Unternehmen gut. Und zum Zweiten hältst dich aber auch selber in einer Geisteshaltung, in einer aktiven Geisteshaltung, dass du etwas nach vorne treibst. Solange du, wenn du nach zurück sinkst und sagst, oh, jetzt will ich aber mal das genießen, was ich geschaffen habe oder so, ja, dann machst du ja quasi schon einen Rückschritt. Das heißt, du musst immer einen Schritt nach vorne gehen, weil dein ganzes Umfeld geht nach vorne. Und wenn du das nicht mehr machst, ich sag mal, das ist dann auch die Stagnation deiner Selbstständigkeit oder letztlich auch das Abflauen. Das heißt, du musst als Selbstständiger immer bereit sein, egal in welcher Lebensphase, zu überlegen, wie entwickle ich mein Geschäft jetzt weiter? Und diese Energie, die musst du irgendwo herholen. Ja, das ist natürlich der Spaß an der Freude. Du bist als Selbstständiger, machen ja viele, weil dann kann dir keiner was sagen, außer deine Kunden. So, und das ist ja für viele unheimlich wichtig. Und viele möchten ja auch etwas bewegen durch die Selbstständigkeit, was in ihrem Kopf gewachsen ist und etwas groß machen und möchten auch selbst dafür zuständig sein und das machen. So, und ich glaube, dieser Gedanke, dass du das weiterentwickelst und immer weiterentwickelst, der ist wichtig für deine Selbstständigkeit und der hört nie auf, auch wenn du, was weiß ich, mit 70 noch selbstständig bist.
Ja, also das ist nach dem Motto, das gesunde Maß an Dümpeln, damit wir wieder zu dem Bild zurückkommen, ist gut wegen der Entspannung und der Leistungsfähigkeit und das mal so die Vorstufe zum Reflektieren, dass du dann zum Planer wieder rumwechselst, dass du dir die Frage stellst, sind wir noch auf Kurs, wo müssen wir ändern, was macht der Wettbewerb gerade schon wieder anders und dann musst du wieder die Welle reiten, die du dann quasi geschaffen hast, aber du darfst halt auch nicht, wenn du ins Dümpeln reingehst, dann dir zum ewigen Dümpler werden, weil dann dümpelt auch dein Unternehmen vor sich hin irgendwann. Ja.
Das ist klar. Dann hast du statt ein Geschäft, hast du einen Tümpel.
Ja, genau. Dann wird es ein Tümpel, ja, genau. Ja. Das ist ja für den Franken, würde ich jetzt sagen, dann schon wieder schwierig zu unterscheiden, ja, aber gut.
Ja, also Karl, für diese drei Typen, da bin ich dir wirklich dankbar, weil das ist das, was ich von heute aus dem Gespräch mitnehme. Das ist wirklich mehr als wertvoll. Ich glaube, Andreas, dir geht es genauso, ja.
Nee, das Bild ist klasse, ja, und vielleicht noch zwischendurch den Umsetzer noch mit dazufügen. Aber auch das, sich zu erlauben im Sinne von, dass es halt einfach eine betriebliche Notwendigkeit ist, auch mal nichts zu tun. Ja, und das ohne schlechtes Gewissen. Ja, ich glaube, da dürfen Herr Lüthers und ich noch dran arbeiten. Da sind wir, glaube ich, beide eh nicht schlecht drin. Ja? Mit dem Unterschied vielleicht, dass er die Anteile, wie oft wir es trotzdem tun, unterschiedlich hoch sind. Ja. Aber ich glaube, wir haben beide eh nicht schlechtes, großes Gewissen.
Wenn ihr mal in mein Alter kommt, dann könnt ihr das auch.
Ja, das ist übrigens auch total spannend. Früher hätte ich geantwortet, na hoffentlich nicht. Ja, und also auch Gottes Willen oder irgendwie sowas. Mittlerweile, und hat auch, wie gesagt, ein ziemlich interessanter Autounfall, der im Nachhinein harmlos war, aber ein paar Millimeter, dann wäre es anders ausgegangen. Einen großen Blickwinkelveränderung bei mir gehabt, wo ich sage, heute sage ich hoffentlich, ja, komm du mal in mein Alter, dann sage ich hoffentlich, ja, so, weil ist ja auch nicht mehr selbstverständlich, wenn man dann doch so viele Kilometer auf der Autobahn zum Beispiel verbringt oder was auch immer, ja.
Klar.
Ich glaube, dafür musst du halt einfach die Höhen, Tiefen, Krankheit, Gesundung, das musst du halt einfach mal mitgemacht haben im Leben und erst dann hast du dann die Weisheit, sowas zu sagen, ja, hoffentlich schaffe ich es bis dahin, ja.
Ich glaube, was Andreas, für mich auch, was früher, klar, war ich wie ihr im Job, Gas, Gas, Gas. Und da habe ich auch dümpelt, habe ich gedacht, du hast hier ein Rad ab. Also wäre ich nie drauf gekommen. Aber mittlerweile ist es auch so, wie gesagt, du kommst, wenn du, ich sag mal so ab 50. Ab 50, da kommst du irgendwie auf so ein Plateau. Ja? Du hast dein Geld verdient und oder Ja, die Kinder sind raus und es läuft alles gut. So, und dann überlegst du ja 50, jetzt hast du noch, was weiß ich, 30, 40, ja gut, 50 Jahre, um mit deinem Leben noch was zu machen. Und das ist ja auch der große Schatz dann. Du bist ja letztlich da wieder vollkommen frei und kannst neu aufsetzen. Und das war bei mir so, ich habe es geschafft, wirklich mit 61 aufhören zu können, zu arbeiten. Gut, dann habe ich gesagt, was machst du jetzt? Und da habe ich meine Coaching-Ausbildung gemacht. Und das war ganz was Neues. So, ich war mit 63 da der Älteste. Die Jüngste war so alt wie meine Tochter, war 27. Das war für mich nochmal ein ganz, ganz neues Erlebnis. Und wir waren alle auf Augenhöhe. Die haben nicht bei mir gesagt, oh, was will jetzt der Opa da? Und ich habe nicht gedacht, auf die Kleine, was will die mir sagen? Sondern wir waren wirklich alle auf Augenhöhe. Und ich will sagen, auf die Idee wäre ich früher gar nicht gekommen. Da war mein Job, den habe ich gemacht, der hat mir Spaß gemacht, habe mich voll engagiert. Aber das ist eben dann wieder die Freiheit. Und viele denken, boah, jetzt, wenn ich nicht mehr arbeite, dann reise ich, dann mache ich dies und das und so. Aber ja, dann werden sie unglücklich hinterher.
Ja, das finde ich total spannend, wie du das beschreibst, muss ich ganz ehrlich sagen.
Genau.
Ja trotzdem Arbeit.
Und wenn du dir dann überlegst, was will ich jetzt, wie will ich wirklich jetzt leben? Ja, und dir dann überlegst, nochmal etwas Neues zu lernen, was vollkommen Neues, das kannst du ja. Du hast ja alle Ressourcen, du hast das Geld, du musst für keinen mehr sorgen. Du kannst letztlich alles machen und ausprobieren. Und das ist eben der Vorteil auch, ich sag mal, dass wenn du jetzt 50 plus oder 55 plus bist, und das sehen viele gar nicht.
Ja,
die sagen, ach, dann habe ich die Rente, dann lege ich mich zurück, mache nichts mehr. Und
ja, ich verschiebe auf 60. Ich verschiebe auf 60.
Verschieben doch mal um 10 Jahre. Ja, hast du gehört, mit 61 hat er das gemacht, ja?
Ja, so. Ja. Ja, aber ich finde das total spannend, wie du das beschreibst, Karl, weil also meine Philosophie, dieser Ruhestand oder sowas, ja, das habe ich nicht. Ich möchte gern arbeiten bis ans Ende. Ich möchte auch gern was machen können, was schaffen können, was tun können.
Aber du musst nicht immer das Gleiche machen. Das
ja, ist klar. Der Punkt. Nee, weil ich das so spannend fand, was du gerade gesagt hast. Ich habe aufgehört zu arbeiten. Nee, hast du doch gar nicht. Du hast dann was anderes angefangen zu arbeiten. Aber du arbeitest ja immer noch.
Ja. Also der ist jetzt im Unruhestand sozusagen. Ja,
sagen viele auch. Ja. Ja, aber genau das ist ja ist auch mein Lebenselixier.
Ja, ich wollte sagen, also wenn man dich jetzt anguckt.
Arbeiten, und was ich mache, ich arbeite eben sehr gerne mit jungen Menschen zusammen. Meine Kinder sind jung und viele sagen mir auch, ich kann mich da gut reinversetzen.
Das ist ein Vorteil.
Ich habe junge Leute, die ich coache, eben zu beruflichen Themen. Das ist immer irgendwie Karriere oder Konflikte und solche Sachen. Und das macht eben Spaß und das hält auch jung. Und
ja, den Genuss sind wir ja heute auch schon gekommen, ja. Also in der Hinsicht, danke da. Wir sortieren uns jetzt mal zu den Jungen noch ein, Christian, ja. Also,
genau.
Ist immer eine Frage der Perspektive.
Ja.
Magst du noch irgendwas, brennt dir noch was auf der Seele, wo du sagst, das muss jetzt hier unbedingt noch, muss ich noch loswerden?
Was ich gemerkt habe, ist, was eine unwahrscheinliche Rolle spielt, ist dein Mindset. Mindset ist ja jetzt auch so ein Schlagwort. Es ist ja letztlich das, wie du denkst.
Ja.
Ja. Und was du mit der Art, wie du denkst, beeinflusst, sowohl positiv als auch negativ. Und dessen sind sich viele gar nicht bewusst. Und wenn du dir dessen bewusst bist, gut, ich bin ein Typ, der sieht eher das Glas halb voll als halb leer. Aber dennoch ist es irgendwie so, allein wenn du dir morgens früh in Ruhe überlegst, wie will ich den Tag angehen heute? Will ich fröhlich sein? Bin ich scheiße drauf? So wird der Tag. Und vielen ist es nicht bewusst. Und vor allen Dingen auch dieses Mindset, was du denkst, was du aussprachst. Ich bin auch ein Vertreter der positiven Psychologie. Das ist positive Energie, die du ausstrahlst und die andere an dir wahrnehmen. Und das ist so ein Hin- und Her-Effekt. Ja, du kannst das Leben schwer machen, du kannst es dir auch leicht machen. Nur das Leben leicht machen, muss vielleicht ein bisschen was für tun. Und das Leben schwer machen kommt sowieso, wenn du Nachrichten hörst und so weiter. Die Menschen registrieren immer das, was das Schlechte. Ja, einfach aus Urinstinkt, wollen sich retten, schützen und so weiter. Und wenn man sich da mal ein paar Gedanken drüber macht und letztlich sich überlegt, was ist denn das Gute? Thema ist zum Beispiel auch Dankbarkeit. Dankbarkeit ist ein Riesenthema, um in eine gute Stimmung zu kommen und auch seine Gedanken positiv auszurichten. Diese Kraft des Mindsets, das ist mir erst richtig so in meiner Coaching, in meiner Weiterbildung bewusst geworden. Und das ist eine unheimlich wichtige Sache. Und letztlich bestimmt, wie du denkst, so werden deine Gefühle und letztlich wird auch so dein Leben und deine Lebensqualität. Und das ist vielen nicht bewusst. Und ja, das ist eigentlich so, was ich gerne mitgeben möchte.
Ist ja auch, ich würde so ein geniales Schlusswort. Ich meine, das allerletzte Wort hat sowieso immer der Herr Lüthers hier, ja.
Ich habe ein tolles heute. Was? Ich habe ein tolles heute.
Und mal gucken, ob ich es dir kaputt mache oder nicht. Nein, aber das ist ja auch das, was man dir ja tatsächlich nicht anmerkt. Also ich meine, wer es nur gehört hat, der merkt es ja trotzdem, aber wer dich jetzt auch noch sieht, der sieht ja, wie du mit 71 hier strahlst und auch das ausstrahlst, im wahrsten Sinne des Wortes, was du redest und nicht nur gefaked für Social Media, sondern es ist ja real life, hier ist ja nichts abgesprochen. Ja, und das ist ja auch dein, muss man auch dazu sagen, dein erster Podcast. Ja, also in der Hinsicht vielen Dank, dass du da warst und dass du das die ganzen Gedanken reingehauen hast. Ich erinnere nochmal an den Strategen, an den Surfer und an den Dümpler. Ja. Total geil. Und diese Fragen ihnen zu stellen, wie will ich eigentlich wirklich weitermachen? Wie will ich mein Leben gestalten? Wir stellen uns die Fragen vielleicht in Variationen immer wieder gerne mal, aber nehmen wir uns wirklich die Zeit, auch die Antworten zuzulassen. Ja? Also.
Wobei ich da gerne noch eins ergänzen möchte. Immer. Wie möchte ich wirklich leben? Das ist nicht eine Frage, die stellst du erst, wenn du in Pension bist. Sondern je früher du dir stellst,
jeden Morgen,
desto besser richtest du auch dein Leben auf. Will ich Familie haben? Will ich selbstständig werden? Und so weiter. Und da, wenn du dir diese Frage stellst regelmäßig oder auch das adjustierst, dann bist du immer einen Schritt voraus. Ja. Dann gestaltest du und wirst nicht gestaltet vom Leben.
Ja. Nee, absolut. So habe ich es auch verstanden. Deswegen, je früher man jetzt die Frage überhaupt mal sich wahrgenommen hat und sich sie stellt, aber wie gesagt, die Antwort dauert halt auch länger als 30 Sekunden. Ja. Die Zeit muss man halt dann einplanen. Das ist dann die Frage, wo man dann vielleicht auch mit zunehmendem Alter sich auch mehr Zeit lässt für die Antworten. Also mir hat es Riesenspaß gemacht, Karl. Also wie wir ja schon am Anfang gesagt haben, du warst nicht der Älteste, sondern bist doch der Weiseste. Das war eine These am Anfang. und es war eine wirklich grandiose Podcast-Episode mit dir. Vielen Dank dafür.
Hat mir sehr viel Spaß gemacht mit euch beiden. Ihr seid sympathische Typen und hat mir riesig Spaß gemacht.
Ja, vielen Dank. Also auch von mir ganz großartig. Ich würde gerne das 71-Jahre-Mindset aufgreifen, ja, und diesen Grundoptimismus, den du eben gerade noch mal so zusammengepasst hast. Jetzt möchte ich gerne auch mal mit so einem Zitat glänzen. Ich nehme nur der Herr Hoffmann, weil das ist irgendwie, ja, das ist das, was ich heute mitnehme von dir, Karl. Es ist, wie es ist, und es wird, was du daraus machst. Das nehme ich daraus mit. Ja, einfach.
Genau. Super. Ja.
Deswegen, also mir hat das nicht nur viel Spaß gemacht, sondern mir hat es natürlich auch sehr viel gebracht, weil der Podcast ist ja Stammhörer, Stammseher wissen das so ein bisschen. Ich werde ja hier immer therapiert. Und ich bin stolz auf mich, dass ich heute nicht auf der Gen Z rumgehackt habe, sondern ja auch es tatsächlich mal zur Selbstreflexion und zur Selbstkritik geschafft habe. Also von daher, jetzt habe ich mein ganzes Schlusswort kaputt geklatscht hier.
Ja, jetzt hast du das ganze Schlusswort kaputt.
Es ist, wie es ist und es wird, was du daraus machst. So.
Sehr schön.
Lieber Karl, vielen Dank, dass du da warst. Komm mal wieder. Bitte.
Sehr gerne.
Ja. Das war ein ganz, ganz großartiger Erstauftritt in deinem ersten Podcast.
Vielen Dank. Kompliment. In 10 Jahren sehen wir uns wieder.
Oh, hoffentlich vorher. Ja,
hoffentlich vorher, aber dann muss der Lüthers dann endlich einlösen, was er heute auf von 50 auf 60 verschoben hat. Ja,
ja genau.
Okay.
Alles Gute und eine schöne Woche.
Danke. Cheers.